ARD Sounds.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Ja, man fühlt sich im Augenblick mit einer Filmsendung so etwas auf verlorenem Posten, aber das muss ja nicht so sein. Zum einen gibt es schön klimatisierte Kinos und da laufen hervorragende Filme. Einige von denen stellen wir Ihnen heute vor. Zum Beispiel den Film über Ingeborg Bachmann, aber auch Couscous und Geheimnisse, also eine sehr beschwingte Komödie über Essen und über die Liebe. Und es gibt ja außerdem Open Air. Auch das mobile Kino ist wieder in der Uckermark unterwegs, schon eine schöne Tradition. Da wollen wir Ihnen auch Lust drauf machen. Und damit herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Hallo allerseits. Es gibt gute Gründe, ins Kino zu gehen. Radio 1 zur Vormittags, das Filmmagazin. Wir wollen jetzt über einen Mann reden, der sich einen ziemlich einzigartigen Platz im Kino erarbeitet hat vor rund 20 Jahren. Ich erinnere mich daran noch sehr gut, war sein kleiner Independent-Film Once ein Phänomen. Vor allem die Musik von Glenn Hansard und Markéta Irglova. Kaum jemand erzählt so schön von Menschen, die über Musik versuchen, ihr Leben zu verändern, wie er. Es kamen dann die Filme Can a Song Save Your Life und Sing Street ins Kino und der etwas untergegangene Film Flora and Sun. Jetzt ist ein neues Werk da, Power Ballad, der Sound meines Lebens, mit Paul Rudd und Nick Jonas in den Hauptrollen. Meine liebe Kollegin Anna Woldner, die ich herzlich grüße. Hallo Anna.
Hallo lieber Knut.
Hat den Film gesehen, Anna, und überspitzt gesagt könnte man vielleicht ausdrücken. Also John Carney, der dreht seit 20 Jahren die Variation der immer selben Geschichte. Macht er das auch hier wieder?
Ja, aber erstaunlicherweise funktioniert das immer noch ziemlich gut. Im Mittelpunkt stehen diesmal 2 Musiker, die beide das Gefühl haben, dass ihr Leben eigentlich hätte anders verlaufen sollen. Paul Rudd, der spielt Rick, einen Hochzeitssänger, dessen große Karriere nie stattgefunden hat. Und Nick Jonas spielt Danny, einen ehemaligen Boybandstar, der dringend nochmal einen Hit braucht. Die beiden treffen sich zufällig auf einer Hochzeit, trinken, musizieren zusammen und entwickeln dabei einen Song weiter, den Rick schon sehr lange mit sich rumträgt. 'Cause every song I ever wrote in my life is
about you. So gut. So gut, okay, also hast du schon eine Bridge?
Nein, Mann, da arbeite ich. Dieser Song beschäftigt mich schon ewig.
Wir können denn hier und jetzt schon schreiben.
Schön wär's. Nein, ich kann nicht. Ich muss echt los. Meine Tochter muss in die Schule.
Kurz darauf wird dieser Song tatsächlich ein Hit, allerdings nur für Danny, der ihn kurzerhand zu seinem eigenen macht. Für Rick beginnt damit die späte Hoffnung auf Ruhm und gleichzeitig die Erkenntnis, dass ihm etwas genommen wurde, das sehr eng mit seinem eigenen Leben verbunden ist.
Also ein Film über Copyright-Streitigkeiten und die Frage, wem Kreativität eigentlich gehört?
Ja, das ist so ein bisschen die spannende Ebene des Films. John Carney, der interessiert sich gar nicht so sehr für die juristische Seite, sondern für die emotionale Frage, wie fühlt es sich an, wenn jemand anderes mit den eigenen Ideen berühmt wird. Das macht den Film schon ziemlich zeitgenössisch und gegenwärtig. Es wird ja gerade überall darüber diskutiert, wem Ideen gehören, wer sichtbar wird und wer übersehen wird. Und gleichzeitig bleibt Carney sich aber auch treu, denn seine Figuren, die kämpfen nie wirklich um Geld oder Karriere, die kämpfen hier vor allem um Anerkennung. Und gerade diese Sehnsucht, die zieht sich ja eigentlich durch sein gesamtes filmisches Oeuvre.
John Carney macht ja seit 20 Jahren eben Filme über Musik und das ist ganz offensichtlich auch wieder ein ganz typischer Carney-Film geworden.
Man könnte sogar sagen, er erzählt seit Once immer wieder dieselbe Geschichte. Menschen stehen an einem Wendepunkt ihres Lebens und versuchen mit Hilfe von Musik nochmal neu anzufangen. Das war in Once so, das war in Can a Song Save Your Life so, das war auch in Sing Street so, selbst in Flora and Sun, der bei uns ja wirklich so ein bisschen untergegangen ist. Power Ballad reiht sich da mehr oder weniger nahtlos ein. Der Unterschied ist allerdings, dass Carney diesmal ein bisschen melancholischer auf seine Figuren blickt. Es geht stärker um verpasste Chancen, um das Älterwerden und um die Frage, was aus den Träumen geworden ist, die man mal hatte. Und gerade Paul Rudd, der verkörpert dieses Gefühl mit seiner schlurfigen Nonchalance sehr, sehr gut.
Dann lass uns über die beiden Hauptdarsteller sprechen. Der eine ist ja ein gefeierter Marvel-Star, der andere selbst Teil der Jonas Brothers. Wie machen sich die beiden?
Na, Paul Rudd, der trägt den Film ganz klar. Er spielt Rick mit so einer großen Wärme und Melancholie, ohne ihn ja wirklich bemitleidenswert wirken zu lassen. Da steckt schon viel Wehmut drin über verpasste Chancen, aber auch eine gewisse Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben. Und Nick Jonas, der macht aus seinem Ex-Popstar keinen Unsympathen, sondern zeigt ihn als jemanden, der verzweifelt versucht, relevant zu bleiben. Und dadurch entsteht eine wirklich interessante Dynamik zwischen den beiden, weil man beide Figuren verstehen kann. Und von dieser Dynamik und diesen Gegensätzen auch lebt der Film.
Und wie ist es mit der Musik? Immerhin heißt der Film ja Power Ballad.
Ja, die Musik, die spielt bei John Carney ja immer die eigentliche Hauptrolle. Und die Songs sind auch nie bloß Hintergrundbeschallung. Sie erzählen wirklich die Geschichte mit, transportieren die Sehnsüchte, die Hoffnungen und die Enttäuschungen. Und es ist auch hier wieder so.
Power Ballad.
wirklich ein Ohrwurm, dieser How to Write a Song. Und Carney, das merkt man, nimmt die Musik ernst als etwas, das Menschen verändern kann. Power Ballad erfindet das Genre jetzt nicht neu, fühlt sich aber wie so ein spätes, etwas melancholischeres Geschwisterkind von Once oder Sing Street an. Wer diese Filme mochte, der wird sich auch hier ziemlich schnell zu Hause fühlen. Es ist einfach so ein schöner Sommerkinofilm für laue Sommerabende.
Power Ballad, der Song meines Lebens jetzt. Also ist dieser Film bei uns im Kino zu sehen. Ich danke herzlich. Dies war Anna Wollner. Tschüss.
Hab ein schönes Wochenende, lieber Knut.
Couscous und Geheimnisse heißt eine neue Komödie aus Frankreich und dort geht es um Traditionen, um das Verhältnis zwischen den Erwartungen einer aus Algerien nach Frankreich eingewanderten Mutter und ihren erwachsenen Kindern. Regie führte zum ersten Mal der in Frankreich bisher als Theaterautor bekannte Aminé Adjina, mit dem Jörg Taschmann, mein lieber Kollege, aussprechen konnte. Hallo Jörg, grüß dich.
Ja, hallo Knut.
Jörg, die Geschichte hört sich nicht so ganz klischeefrei an. Ein junger Franzose mit algerischen Wurzeln ist Küchenchef, hat eine französische Freundin und traut sich nicht so recht, sie seiner Mutter vorzustellen. Wie löst er das Problem?
Midi führt ein Doppelleben. Eins mit Freundin und seinen Freunden und eins für seine Mutter, die nach dem Tod des Vaters nur noch für ihre Familie lebt. Denn Traditionen sind ihr wichtig. Und da auch Lea, also die Freundin von Midi, seine Mutter nun endlich mal kennenlernen möchte, auch weil die beiden zusammen das Restaurant übernehmen wollen, in dem sie arbeiten, da erfindet Midi so eine Notlüge. Er heuert einfach eine falsche Mutter an. Die wird übrigens von der wunderbaren Hiam Abbas gespielt. Eine Frau, die viel erlebt hat, eine Bar besitzt. Und diese echte Mutter von Midi, die ist dem eigenen Sohn eigentlich zu traditionell. Die versteckt er fast richtig. Und für sie spielt er eigentlich ständig mehr oder weniger eine schlechte Komödie. So will seine echte Mutter, dass der Enkel rituell beschnitten wird. Und bei diesem Fest geht es dann wunderbar schief, weil Kinder es mit der Wahrheit genauer nehmen als Erwachsene.
Ça va? War gar nicht schlimm, oder? Mami hat ein richtig großes Geschenk für dich.
Hab ich's nicht gesagt?
Oui. Was ist das?
Papa wollte mir nicht den Pillermann abschneiden lassen. Und Onkel wollte, dass ich Tomatensauce drauf mache.
Was? Oui, Matti. Oui, oui.
Mama, das ist doch...
Nein, nein, nein. Fatima, bleib bei uns. Fatima, komm schon.
Nun geht es also um Geheimnisse und Lügen, aber auch um das Essen. Es ist ja das Erstlingswerk des Regisseurs. Wie persönlich ist dieser erste Film?
Im Kinoland Frankreich sagt man immer so schön, der erste Spielfilm sollte autobiografisch sein, denn dann weiß man besser, wovon man erzählt. Und der Regisseur Aminé Adjina kommt aus einer algerischen Einwandererfamilie, ist in populären Pariser Stadtbezirken aufgewachsen. Der eigene Bruder ist Koch und Küchenchef. Daher hat dieses Debüt eben etwas sehr Persönliches. Natürlich spielen auch Orte eine Rolle, denn es sind Orte, die ich gut kenne und die für etwas stehen. Die Küche, die Bistros, die Bars, in denen sich die Figur Zoëla bewegt. Das sind auch Orte meiner Kindheit, die es in den Vierteln gab, in denen ich aufgewachsen bin, die ich aus der Ferne sah, immer nur von außen. So kam mir übrigens auch die Idee zu diesem Film. Ich sah eine Frau hinter der Theke einer solchen Bar und dachte mir, stell dir vor, hier stellt jemand seiner Freundin einfach mal eine falsche Mutter vor.
Jörg, und diese falsche Mutter ist, wie gesagt, die große Hiam Abbas, also eine der ganz wichtigen Schauspielerinnen des Weltkinos. Wie sehr hat sie dich in dieser komödiantischen Rolle überzeugt?
Ja, Hiam Abbas spielt eben Suela als eine extrovertierte Barbesitzerin, die an dieser falschen Mutter und dieser Rolle sehr großen Gefallen findet. Sie ist schonungslos offen ihrem falschen Sohn auch permanent peinlich, aber alle lieben sie für ihre Art. Und Hiam Abbas gibt einerseits dem Affen Zucker, streut aber auch melancholische Momente ein. Das ist einfach eine sehr schöne Figur und für den Regisseur war es eine wunderbare Erfahrung.
Hallo, Hiam Abbas.
Ja, Hiam Abbas, die große Hiam Abbas. Groß im wahrsten Sinne des Wortes. Groß als Schauspielerin, aber auch in ihrer Großzügigkeit, die sie in diese Rolle, in diesen Film eingebracht hat. Sie war eine äußerst wichtige Figur. Und ich kam eigentlich auf die Idee, ihr diese Rolle anzubieten, als ich sie in dem Film ihrer Tochter, Bye Bye Tiberiade, sah. Und genau in diesem Film, als ich ihre Geschichte entdeckte und ihr Lachen hörte, da sagte ich mir, das ist sie, die Figur der falschen Mutter. Das ist Hiam Abbas.
Kann denn der Film die Waage halten zwischen Komödie, Familiendrama und den realistischen Figuren in realistischen Situationen?
Natürlich verstrickt sich Midi immer mehr in seine Lügen und wie das ausgeht, muss man dann eben im Kino sehen. Und einiges im Drehbuch wirkt schon sehr konstruiert, auch nicht immer klischeefrei. Zum Beispiel diese Gegensätze zwischen Leas gut bürgerlichen, wohlhabenden Eltern und Midis Mutter, die total traditionell ist, arrangierte Ehen will, bei den Töchtern ist nicht so richtig. richtig wissen möchte, ob es denen nun mit ihren Männern gut geht. Und trotzdem ist es eine Geschichte, die immer mehr so an Fahrt gewinnt, die vom Humor lebt und auch einer zunehmenden Melancholie. Denn es geht auch um den Generationenkonflikt der eingewanderten Algerier der zweiten Generation. Und die Frauenfiguren sind spannender als die Männerfiguren. Insgesamt eine unterhaltsame, dramatische Komödie, wie man in Frankreich zu diesem Genre sagt. Komödie, Dramatik.
Couscous und Geheimnisse, eine Komödie aus Frankreich, für uns gesehen von Jörg Taschmann, dem ich herzlich danke. Mach's gut, tschüss.
Tschüss, Knut. Sehr gerne.
Radio 1 für vormittags, das Filmmagazin. Wir wollen jetzt über einen neuen chinesischen Film reden. Ein sehr anspruchsvolles Werk. Da hat sich der Regisseur nichts Geringeres vorgenommen, als die Kinosprache neu zu erfinden. Ich grüße erstmal ganz herzlich Anke Lewicke. Hallo Anke.
Hi Knut, hallo oder Ni Hao, wie man hier sagt.
Ja, wie es der Zufall nämlich so will. Liebe Anke, du bist ja gerade in China und in Hongkong unterwegs. Warst auch auf dem Filmfestival in Shanghai. Und seit Donnerstag läuft eben dieser neue chinesische Film vom Regisseur Bi Gan, Resurrection, in unseren Kinos. Das ist ja ein Mann, der wirklich in der internationalen Kinoszene einen sehr guten Namen hat, so ein bisschen den Ruf eines Wunderkindes, also der neue Star des chinesischen Autorenkinos, Anke. Und in Cannes feierte Resurrection letztes Jahr eine doch ziemlich beachtenswerte Premiere. Das war ja die Weltpremiere im Wettbewerb. Und es gab dann auch eine Auszeichnung für die besondere visuelle Kraft dieses Werkes. Anke, bevor wir über diesen Film reden, und das ist wirklich eine große, interessante Herausforderung, sag uns doch erstmal, wie bekannt ist denn dieser Regisseur Bi Gan in seiner Heimat? Also welche Rolle spielt der Autorenfilm überhaupt in China?
Also in Shanghai auf dem Filmfestival habe ich es mal wieder erlebt. In China gibt es schon ein großes Interesse an Arthouse-Kino aus aller Welt, auch an abgefahrenen Autorenvisionen. Und mittlerweile gibt es auch ein staatliches Förderprogramm. In über 3000 Kinos landesweit zeigt man nationale und internationale Arthouse-Produktionen. Da sind dann so Filme dabei wie Lola Rent oder auch von Kieslowski die Drei-Farben-Trilogie, aber auch die frühen Filme von Bi Gan. Also das ist ja jetzt sein dritter Film, der in die Kinos kommt. Und ich konnte per Zufall, habe ich tatsächlich den Produzenten in Shanghai kennengelernt von Bi Gan. Das ist die dritte Zusammenarbeit. Und er meinte, man kann solche Filme nur finanzieren mit privaten Sponsoren, weil es gibt schon große Filmstudios hier in China, aber die sind fast alle in staatlicher Hand und da geht es eher um große Projekte, um Actionspektakel. Man will Geld machen. Und jetzt bei dem dritten Film hier haben sie sich gesagt, dass sie sich einen bekannten Star als Lockvogel nehmen und das hat auch ganz gut geklappt. Also Resurrection war schon ein Achtungserfolg hier.
Anke, dann lass uns diesen Film mal beschreiben, dessen Handlung man ja gar nicht so einfach auf den Punkt bekommt, aber zumindest kann man sagen, dass das Ganze spielt in einer dystopischen Zukunft, oder?
Also die Menschheit hat das Träumen aufgegeben und ist dafür aber unsterblich geworden. Aber es gibt Menschen, die wollen eben einfach noch weiter träumen und die nennt man Phantasmer. Und dieser Phantasmer in dem Film wird eben gespielt von Jackson Yee, diesem bekannten Schauspieler und auch Sänger einer Boygroup. Und wir folgen ihm in seinen Träumen. Also wir sehen eigentlich die Bewilderung seiner Träume. Und die nehmen uns mit in die unterschiedlichen Epochen Chinas des 20. Jahrhunderts. Aber gleichzeitig werden auch ganz viele visuelle Kinostile eben zitiert. Und es geht los in einer Opiumhöhle. Eine Kerze flackert sich durch eine Kinoleinwand. Dann sieht man ein Publikum. Und der Phantasmer hat die Gestalt von Nosferatu, muss man schon sagen, angenommen, wandelt durch expressionistische Bauten und er wird auch gejagt von einer mysteriösen Frau, die die große Schwester heißt und sie findet in seinem Körper dann einen Kinoprojektor und vielleicht sehen wir ja diese Filme, die da in seinem Körper sind. Es ist also alles sehr assoziativ. Man geht tief auch in das Unbewusste hinein. Man könnte aber auch sagen, es ist ein Film, der sich selbst halluziniert.
Würdest du den Film dann, so wie ich ihn sehe, als eine Hommage sehen an das Kino schlechthin oder gibt es da noch andere Lesarten? Also das ist ja sehr offen, dieser Film, für Interpretation.
Also erstmal bin ich total beeindruckt, wie dieser Regisseur Bi Gan die verschiedenen Ästhetiken der Kinogeschichte einfach zitiert. Also von den expressionistischen Bauten habe ich ja nun schon erzählt. Dann ist man auf einmal in einem Film noir Und mysteriöse Figuren, vielleicht ist es ein Gangsterboss, der fängt dann an zu quaken wie ein Frosch. Dann sind wir auf einmal, da ist der Film auch eher wieder dokumentarisch, begleiten wir ja Tempelräuber, die klauen Buddha-Köpfe aus einem alten Tempel, lernen dabei aber auch buddhistische Weisheiten kennen. Da schweift der Film dann nochmal ein bisschen anders ab. Und dann sind wir mit einem kleinen Mädchen unterwegs auf den Straßen und die lernt dann von einem Mann so Spielertricks, also wie man so Karten lesen kann und alle beeindrucken kann und so ein bisschen Geld verdient. Also du hast ganz großartige Bildtableaus, dann wieder eine dokumentarische Handkamera und dann holt Pigan zum großen Finale auf. Das ist dann ein fast 40-minütige, lange, ungeschnittene Einstellung. Und da muss man auf einmal daran denken, oh, man ist im Hongkong-Kino der Jahrtausendwende. Das ist das Licht von Wong Kar-wai. Es ist grell, es ist alles rot. Und man trifft eben auch hier auf, wie bei Wong Kar-wai, auf sehnsüchtige Menschen. Also die Leinwand wird wirklich zum großen Sehnsuchtsraum. Das sind verlorene Gestalten. Also in erster Linie würde ich sagen, der Film ist eine Feier des Kinos, aber eine großartige Feier, weil er das wirklich meisterhaft hat, macht. Aber zwischendurch habe ich dann doch gedacht, jetzt bin ich in China und sitze mit am Tisch und kriege auch ein bisschen Alltag erzählt.
Also ein überbordener Film, der sich ganz der Logik der Träume ergibt. Und da ist man ja auch völlig ausgeliefert, wenn man träumt. Und Anke, der neue Film von Bigan, Resurrection, ist jetzt im Kino zu sehen. Ich danke dir ganz herzlich und wünsche dir weiter viel Freude auf deiner Weltreise. Mach's gut, tschüss.
Ja, tschüss, Knut. Ich gehe jetzt auch mal hier ein bisschen durch Hongkong. Hier sind ja nur 33 Grad. Und was soll ich sagen, hier ist natürlich, sobald man irgendwo innen reinkommt, alles total klimatisiert. Deshalb habe ich auch immer noch ein Jäckchen dabei. Tschö.
Auf einmal ist richtig aufregend.
Viel blondes Haar, sanftbraune Augen, still und scheu in Ausdruck und Rede. So schreibt der Spiegel über Ingeborg Bachmann.
Ich schreibe, dazu brauche ich Papier, Feder, eine Schreibmaschine, einen ausgeschlafenen Kopf und der Rest ist Arbeit.
Das funktioniert alles. Ich bin sehr froh.
Unsere Geisterbeschwörung, unsere Seance.
Am Donnerstag, also genau am 100. Geburtstag von Ingeborg Bachmann, ist ein neuer Film über sie in den Kinos angelaufen. Es gab ja schon eine ganze Reihe von Arbeiten. Also Ingeborg Bachmann, die weckt schon die Inspiration und die Fantasie von Filmemachern und Macherinnen. Also wir hatten schon Filme vor allem über ihre Beziehung zu Max Frisch, zu Paul Celan. Jetzt gibt es eine dokumentarisch und irgendwie auch wieder fiktionale Arbeit. Ingeborg Bachmann, jemand, der einmal ich war. Und da haben wir die wunderbare Sandra Höhler in der Rolle der Ingeborg Bachmann, ein Film von Regina Schilling, die gleich hier bei uns zu Gast ist und uns erzählen wird, was sie so sehr reizt an Ingeborg Bachmann, was für sie den Wert ihres Werkes ausmacht, sodass sie entschlossen hat, einen Film darüber zu machen. Und damit herzlich willkommen in der zweiten Runde von 12 Uhr mittags. Noch immer eine Sendung für Leute, die mehr vom Kino wissen wollen. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Jetzt also bei mir Regina Schilling. Und das freut mich sehr, denn ich schätze ihre Arbeiten schon seit langem. Ich denke an Filme, das ist ein Klassiker inzwischen. Kuhlenkampfschuhe, muss ich immer wieder sagen. Ein Film, der Maßstäbe gesetzt hat. Titus Brille, der Film über Igor Levit. Also wir könnten über ganz, ganz viele Sachen reden, die du gemacht hast. Und immer wieder sind es ja Auseinandersetzungen mit künstlerischen Arbeiten. Auch ganz oft ist es immer ein Nachdenken darüber, was Kunst über Gesellschaft aussagt. Jetzt also der neue Film Ingeborg Bachmann, jemand, der einmal ich war. Ganz herzlich willkommen, Regina Schilling ist mal wieder bei uns. Hallo.
Ja. Vielen Dank für die Einladung.
Jetzt hat das ja so punktgenau geklappt. Also am Donnerstag lief der Film an, hat doch eine große Aufmerksamkeit auch erregt. Ich denke, das liegt nicht zuletzt daran, dass, und das merkt man eben, wenn so eine Filme rauskommen, Ingeborg Bachmann so vielen Lesern und Leserinnen was bedeutet. Geht mir übrigens genauso. Also ich habe auch eine ganz innige Beziehung zu ihrem Werk. Wie ist es bei dir? Also muss ja auch so gewesen sein, dass du sagst, Ingeborg Bachmann ist für mein Leben wichtig.
Ja, also vorweg, das Lustige oder Interessante ist ja, dass sie genau vor 2 Tagen, am 25.06. 100 geworden ist. Und Donnerstag ist ja immer Kinostart. Hm. Das war für mich ein Zeichen, dass sie einverstanden ist mit dem Film. Ja, Ingeborg Bachmann für mich, also sie hat mich mein Leben lang begleitet, seit ich 17, 18 bin. Ich habe irre viel gelesen früher. Als Kind wurde mir immer das Buch weggerissen, geh mal an die frische Luft und so. Darum habe ich auch übrigens so schlechte Augen, hat mir jetzt ein Augenarzt erklärt. Das kommt vom Lesen als Kind. Ich kann das, wer Interesse hat, kann ich dann noch erweitern. Ja, mit 13 den literarischen Kanon angefangen und mit 17, 18 Malina, der Roman. Und ich habe nichts verstanden. Und dennoch hat mich dieser Roman so getroffen. Und ich glaube, mir ist es wirklich das erste Mal klar geworden, dass es doch so eine Art weibliches Schreiben gibt, wo eine so komplexe Frauenfigur erzählt wird, die mit all ihren unangenehmen und extremen Seiten, sie stürzt sich in Liebesabgründe, sie analysiert sich selbst bis zum Gehtnichtmehr, gibt so einen tollen Satz drin, ich habe einen Grad an Denken müssen erreicht, an dem Denken gar nicht mehr möglich ist. Ja. Das hat mich so beschäftigt, dass ich angefangen habe zu überlegen, okay, was lese ich denn eigentlich? Vielleicht sollte ich mal viel bewusster die Frauen lesen, Virginia Woolf. Das hat mich zu Jelinek geführt, das hat mich zu Marlene Strerowitz geführt, Anna Seghers, wobei die ja da gar nicht reinpasst, weil sie nicht diese klassische, in Anführungszeichen, weiblichen Themen hat.
Also Erzählungen zum Beispiel von Ingeborg Bachmann sind in der DDR erschienen mit einem Vorwort von Christa Wolf. Und das haben wir auch schon sehr bewusst so wahrgenommen gemerkt. Genau was du gerade sagst, da gibt es also auch einen Blick von weiblicher Solidarität, vielleicht sogar von Autorinnen, die sich da auch wiedererkennen.
Ja, Christa Wolf ist ein gutes Stichwort. Die hat ja auch einiges über Ingeborg Bachmann geschrieben. Und wenn ich mich recht erinnere, in Voraussetzung zu Cassandra, zu einer Erzählung Cassandra. Ich habe nämlich über Christa Wolf meine Examensarbeit gemacht.
Ah, ja.
Und da sagt sie sinngemäß, ich kann das nicht mehr zitieren, dass der Preis, sich in den sozusagen männlichen literarischen Kanon einzuschreiben als Frau, unglaublich hoch ist. Und das bezieht sie auf Bachmann, aber auch auf sich. Mhm. Und das hat mich überrascht, weil Christa Wolf kam mir immer so sachlich, geerdet, beschützt. Und also da war ich total überrascht, dass sie sich in irgendetwas mit Bachmann identifizieren kann.
Das ist schon ein ganz wichtiges Thema in deinem Film. Da sind wir schon jetzt mittendrin, nämlich eben weiblich schreiben, überhaupt als Autorin sich durchzusetzen in einer ganz männlichen Welt. Und du hast ja so wunderbare Archivschätze gefunden. Also dein Film besteht ja auch zum großen Teil aus Archivmaterial, wo man sie dann so sieht bei Sitzungen, Akademie oder Preisverleihung. Und immer sitzen schlecht gelaunte, meistens auch mürrisch dreinblickende ältere Herren da im Publikum, massenhaft. Wenn man eine Frau sieht, dann wundert man sich schon geradezu. Also du machst das schon auch visuell irgendwie klar, welche Welt sie quasi ja doch irgendwie durchstehen musste.
Ja, mir blieb nichts anderes übrig. So war halt die Lage des Archivmaterials. Also es ist ja eigentlich bei jedem meiner Filme so, dass ich mit sehr offenen Fragen in das Thema gehe. Also ich habe nicht vorher eine klare These, ich mache jetzt einen Film über Bachmann und die frauenfeindliche Umgebung, sondern ich habe mir alles nochmal angeschaut, ich habe ihr Werk nochmal gelesen, ich habe mir das Archivmaterial angeschaut und dann springt das eben ins Auge. Also ich hatte gar keine Wahl.
Damit hätten wir also ein Element, wir haben also das Archivmaterial, auch Interviews, auch mit Zeitgenossen, Leuten, die sie sehr gut kannten. Wir haben dann eben den Text immer wieder, also du lässt ja auf den Text immer wieder aufleuchten, gelesen auch von Sandra Hüller dann die Passage. Nach welchem Prinzip hast du aus diesem doch sehr reichen Lebenswerk dann das ausgewählt? Also das sind ja dann auch Schlüsselsätze oder Schlüsselthemen, die aufkommen und hier aufleuchten.
Ja, also es war schon so, dass ich im erneuten Lesen mir nochmal neu oder eigentlich auch mit dem Abstand erst aufgefallen ist, wie unglaublich sie mit ihrer Zeit voraus war, wie visionär sie war. Also all diese Themen, die heute Diskurs sind, Gender, ja, also gibt es einen Satz, der ist auch im Film, Sprache als Mordversuch an der Wirklichkeit, Mansplaining, da gibt es ein Zitat, ja. Das im Film ist, und Krankheit. Sie hat sich auch mit psychosomatischer Medizin ganz viel beschäftigt, Angststörungen, Panikattacken, und das ist ja heute eine Selbstverständlichkeit, sich zumindest darüber Bescheid zu wissen und es schneller zu diagnostizieren. Und das hat mich wirklich nochmal überrascht, wie visionär sie gewesen ist. Und da habe ich auch nochmal mehr verstanden, wie schwer das gewesen sein muss für sie. Und das ist eben vor allen Dingen in der Prosa natürlich und in ihren autobiografischen Aufzeichnungen, diese Gegenwärtigkeit.
Ja, die Spuren des Krieges, die Spuren einer doch auch belasteten Familie, eines Nazivaters, das kommt ja alles mit dazu. Aber was ich immer wieder gerade bei deinen Zitaten so schön finde, ist die Prägnanz ihrer Formulierung. Sie gilt ja bei manchen Leuten vielleicht auch sehr schwierig, kompliziert zu lesen. Aber wenn sie dann so einen Satz sagt wie, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar, der übrigens auch von Christa Wolf stammen könnte, das klingt auch nach Christa Wolf, finde ich, dann merkt man eben ganz deutlich, sie konnte die Dinge auf den Punkt bringen, und das sind Formulierungen, die brennen sich ein, ein Leben lang.
Ja, also das freut mich, dass du das sagst, weil genau das wollte ich erzählen. Ich kann bis heute nicht genau beschreiben, was diese Kunst, ihre Sprachkunst ausmacht. Aber dieses glasklare Benennen, gepaart mit natürlich einem Rhythmus, einer Musikalität, einem unglaublichen wahrscheinlich Wortschatz, weil sie so irrsinnig viel gelesen hat und weil sie so ein Brain war. Sie hat ja Philosophie studiert, bei Heidegger promoviert.
Jetzt haben wir noch gar nicht Sandra Hüller erwähnt. Also nur ganz kurz am Anfang mal. Über sie müssen wir natürlich sprechen, denn das ist sozusagen die dritte Säule.
Ja, wir wollen sprechen
über sie. Die dritte Säule deines Films. Dabei sprechen wir auch gleich vor. Hören wir aber Musik von einer ganz großartigen Künstlerin, die übrigens auch schon mal selbst gespielt hat. Sie hat ja schon mal Ingeborg Bachmann gespielt in dem Film über Porzellan von Ruth Beckermann. Das ist Soap and Skin aus Wien. Also Anja Plaschk hat auch die Musik gemacht für dich. Du hast auch Songs von ihr verwendet, die man durchaus kennt. Zum Beispiel Creep, den gab es schon, aber der passt bei dir wunderbar rein.
Ja, der passt musikalisch wunderbar rein, aber es gibt eben auch Bachmann-Zeilen aus einem Gedicht, Erklär mir Liebe, in diesem Song. Habe ich mehr oder weniger zufällig entdeckt, also wir haben uns im Schneiderraum ihre Songs angehört und dann habe ich mir die Lyrics angesehen und dann dachte ich, also auf Englisch, ja, gibt es Zeilen aus diesem Gedicht. Und Plaschk war für mich einfach darum, ich habe mich so gefreut, dass sie zugesagt hat, weil sie natürlich, also man merkt das in dem Beckermann-Film, spricht sie eben Bachmann, es ist ein Briefwechsel zwischen Celan und Bachmann und sie hat so eine starke innere Verbindung, muss sie haben zu Bachmann, die Art und Weise, wie sie diese Texte liest. Sie hat ja auch so eine ähnliche Stimme fast. Mhm. Ja, und das war dann natürlich ein Riesengeschenk.
Soap and Skin, Creep.
There is no sense of God to be found.
Creep, also diesen Song von Soap and Skin, hört man auch in dem Film. Ingeborg Bachmann, jemand, der einmal ich war, ist auch natürlich ein Zitat von ihr. Und Regina Schilling hat diesen Film gemacht. Und wir haben zwei Elemente ja schon beschrieben, also Dokumentarmaterial, das Werk selbst. Und dann gibt es eben das spielerische Material. Und da von Anfang an wissen wir auch schon, das ist jetzt nicht der Versuch eines absolut authentischen Spielfilms, keine Rekonstruktion, sondern du machst ja immer schon klar, auch im Gespräch mit Sandra Hüller, wir beide machen ja was zusammen. Das ist eine Arbeitsgemeinschaft. Wir probieren Perücken aus. Wir schminken uns. Wir gehen an Orte. Also das ist immer klar, dass das eine Inszenierung ist. Warum gehst du diesen Weg?
Ja, also das habe ich schon ganz früh so gewollt, weil ich erstens bin ich keine Spielfilmregisseurin. Ich habe auch gar keine Ambitionen, eine zu werden. Dafür liebe ich den Dokumentarfilm viel zu sehr, mit all seinen Zufällen und unplanbaren Geschehen. Und ich habe eben zu Sandra Hüller von Anfang an gesagt, nachdem sie zugesagt hat, was natürlich das Größte war, ich bin Dokumentarfilmerin, ich kann dich gar nicht inszenieren. Also ich meine, du bist so eine unfassbare Schauspielerin. Wer bin ich, dass ich dir sagen könnte, guck doch mal so oder guck mal so. Ich mache es ja dann einmal im Film. Mhm. Und das führe ich dann auch vor, wie das gleich von meiner Seite aus in die Hose geht. Mach mich ein bisschen lustig über mich selbst. Ich möchte es mit dir zusammen machen und lass uns irgendwie... Wir nehmen die Kamera mit. Also ich dachte anfangs, wir haben nur Kamera und Ton und laufen da irgendwie durch Rom. Und das fand Sandra sofort spannend, weil sie liebt ja auch die etwas freieren Projekte. Und so hat sich das entwickelt, dass ich das mitnehmen wollte, so ein Making-of. Und das ist auch darum drin, weil es für mich im Kern ein dokumentarischer Film ist, auch wenn er Hybrid ist, weil es ist ja kein Satz geskriptet von mir. Es ist alles entweder Text Bachmann oder Archivmaterial. Und und es ist auch ein Kommentar zu Reenactment und zu Biopics, diesen historischen Filmen, wo mich manchmal das so beschleicht an ein leichtes Befremden, weil ich immer denke, woher wissen die das alles so genau? Oder es ist auch so dieses, da habe ich das Foto und jetzt richte ich die Wohnung genauso ein. Jetzt muss man auch sagen, ich bin auch nicht so eine Perfektionistin. Ich glaube, ich bin viel zu ungeduldig, als dass ich mich da einlassen würde, so eine perfekte Wohnung aufzubauen. Darum habe ich immer gesagt, na, es soll sich nur so anfühlen. Ja, es fällt das Wort ja Seance, Geisterbeschwörung. Es soll sich einfach so anfühlen, als wäre es die Wohnung. Und wir nehmen die Leute eben mit in den Prozess.
Genau, deshalb sind auch die Brüche eben da. Und auch wenn was nicht so gut klappt oder wenn Sandra dann mal sagt, also irgendwie finde ich jetzt die Geste, die ich einnehmen muss, ein bisschen komisch. Na gut, ich mache es mal, aber irgendwie ist mir seltsam, meine Hand hier so ans Gesicht zu führen. Aber das ist immer alles drin und das ist ja auch sehr schön und sehr reizvoll. Das sind auch Verfremdungen, weil man dann sofort merkt, hier ist ihm etwas Gemachtes. Wie ist das mit der Wohnung? Müsst ihr es trotzdem mal erklären. Also ist ja in Rom, dass sie auch dann gestorben ist. Das ist aber jetzt keine authentische Wohnung. Habt ihr die gebaut? Wie ist das?
Also wir haben von Anfang an nach möbliert möblierten Wohnungen gesucht, nach möblierten Wohnungen von Leuten, die schon sehr, sehr lange in so einer Wohnung leben. Wir hatten zwar Fotos von Bachmanns Wohnung und es gibt ja auch Archivmaterial, ist ja auch im Film, sieht man ja ein bisschen. Und dann haben wir uns so 8, 9 Wohnungen angeschaut mit den Szenenbildnern aus Wien, Renate Martin und Andreas Dohnhauser, die auch ganz viel Ulrich Seidel-Filme machen und so weiter. Das war für mich natürlich auch toll. Und dann haben wir nach Bauchgefühl entschieden und Sandra sieht im Film wirklich das erste Mal diese Wohnung.
Ja, sie kommt dann rein und staunt erstmal und sie nimmt ja auch, das macht ja zusammen, die Stadt auf, also es gibt mal wieder Gänge durch die Stadt, sogar mal so einen Tanz, also man merkt auch, dass die Stadt für euch eine Bedeutung hat, für sie ja ganz offensichtlich auch gehabt hat, sonst wären sie da nicht hingezogen, also es ist auch, finde ich, ein Film nicht nur über das Werk und die Person, sondern über ihren Lebensraum, vielleicht kann man es so beschreiben?
Ja, also es ist ja der Verlauf eines Tages und darin habe ich reingebracht auch das, was ich wusste über sie. Also ich wusste, dass sie etruskische Grabstätten liebt. Wir waren in Cerveteri. Die haben wir uns ausgesucht, weil die so, ja, sah so schön aus. Aber es gibt ja einige um Rom herum. Ich wusste, dass sie gerne nach Ostia gefahren ist und da am Strand nicht nur spazieren gegangen ist, sondern wirklich, also nicht gejoggt, aber heute würde man es Walken nennen. Sie ist viel geschwommen, weil das war auch eine Art von Therapie. Sie hatte einen Therapeuten, der immer gesagt hat, sie müssen sich abhärten, sie müssen Sport machen, sie müssen gehen, gehen, gehen. Also das ist immer, eigentlich fast immer autobiografisch unterlegt, die Szenen, die Orte, die wir mit ihr besuchen.
Jetzt gibt es natürlich auch für den Bachmann-Fan ganz viele Einsichten und ganz viele Blicke, die vielleicht auch anders sind. Also mich hat sehr angerührt, wie schüchtern sie manchmal in offiziellen Situationen wirkt, wie unangenehm ihr das auch ist, auch wenn sie gefeiert wird, Büchnerpreis zum Beispiel. Aber was mich vielleicht am meisten überrascht hat, war nochmal zu verstehen, sie war auch schon sehr ehrgeizig, sie war sehr zielstrebig. Wir sehen immer so das Opfer, schlimmer Beziehungen, natürlich der viel zu frühe Tod, aber dass sie genau wusste, was sie will und dass sie auch nach vorn wollte, an die Spitze wollte. Das erzählst du so intensiv, dass ich dachte, vielleicht war das für dich auch ein Aspekt, der nicht so ganz vertraut war.
Ja, also ich war ja nicht wirklich mit allem biografisch vertraut, weil ich ja vor allen Dingen die Texte gelesen habe. Was ich dann interessant, ja, ich finde, also sie ist halt so wahnsinnig widersprüchlich. Und das ist, glaube ich, das, was die Leute so fasziniert an ihr. Man kann sie nicht fassen, ja. Dieses eben einerseits schüchtern und gehemmt, andererseits da sitzen. Das ist übrigens die Berliner Kongresshalle 1961. Da liest sie Undine geht, einen Text, eine solche Abrechnung mit den Männern, aber wird erstmal so auf die Bühne geführt von Walter Höllerer. Hier hat hier das LCB in Berlin gegründet. Und man denkt, oh Gott, jetzt bricht sie zusammen. Und dann kommt da aber ein Powertext von ihr. Und das war immer wieder so interessant, diese Widersprüchlichkeit. Aber ja, Ehrgeiz auf jeden Fall. Also sie wollte auch, ja, sie wollte in diesen Kanon. Und darum wollte sie auch Prosa schreiben, glaube ich. Mhm. Weiß ich nicht, aber vermute ich.
Hat sich von der Lyrik dann verabschiedet.
Ja, weil Lyrik ist ja doch eine Nische. Und ja. Lyrik ist dann sehr weiblich. Und da hat man sie auch stehen lassen in der Lyrik-Ecke. Aber Prosa sollte dann nicht sein.
War aber zum Glück, und damit sind einige der schönsten, auch glasklaren Texte der deutschen Literatur entstanden des 20. Jahrhunderts. Nachzusehen ist das alles. Und ich finde, für so eine widersprüchliche Figur ist Sandra Hüller immer einfach auch die absolut ideale Darstellerin. Und ich würde auch mal allen Leuten sagen, die vielleicht noch gar nichts von ihr gelesen haben, keine Angst, geht mal in den Film rein. Schaut euch mal an, was die Frau so gemacht hat. Vielleicht bekommt man wirklich Lust, mal diese Texte nachzulesen.
Also was mir, und darum wünsche ich mir natürlich, also ich wünsche mir auch dezidiert junge Leute, weil diese Texte so gegenwärtig waren und was wir immer versucht haben, gemeinsam mit Sandra, und das war auch ein ganz starker Impuls von Sandra, das kann ich ja nochmal erzählen. Sie hat also von Anfang an gesagt, sie möchte Bachmann nicht spielen, sie möchte ihr zuhören. Und zwar hat sie wir haben diese Sprachaufnahmen mit den Texten vorher gemacht und beim Drehen hat sie immer einen Knopf im Ohr und hört ihren eigenen Texten zu und kocht Kaffee, fährt mit dem Auto. Das war ihre Idee. Also da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Also da habe ich unglaublich profitiert von ihrer Professionalität und auch Intuition. Und so hat es vielleicht auch etwas Seanceartiges, beziehungsweise ist da Sandra Hüller als eine Frau von heute, die in die Vergangenheit hört. So darum gibt es auch mal ein Handy oder den römischen Straßenverkehr. Also es ist immer ein Spiel mit der Gegenwart und der Vergangenheit.
Sandra Hüller hört Ingeborg Bachmann zu, aber wir alle tun es ja in diesem Film. Ingeborg Bachmann, jemand, der einmal ich war, von Regina Schilling. Dank dir ganz herzlich. Schön, dass du bei uns warst. Dankeschön.
Ich danke dir.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Jetzt also geht es in die schöne Uckermark zum mobilen Kino Uckermark. Und das ist ein Unternehmen, das ja schon sehr erfolgreich ein paar Mal stattgefunden hat. Also man reist an verschiedene Orte. Es sind verschiedene Orte, die auch mitspielen. Also gewissermaßen auch so etwas sind wie die Hauptdarsteller dieser Reihe. Ich begrüße erstmal ganz herzlich die Frau, die das alles zusammen mit ihren Kollegen und Kolleginnen organisiert. Katrin Bohm-Berg. Sie ist wiederum die Chefin des Multikulturellen Zentrums in Templin. Gerade ausgezeichnet übrigens mit dem Kinoprogrammpreis Berlin-Brandenburg. Und zwar in der höchsten Kategorie, kann ich nachträglich auch noch mal gratulieren. Katrin, hallo.
Ja, hallo Knut, danke für die Glückwünsche. Ja, wir freuen uns auch sehr. Und mit dem mobilen Kino sind wir auch schon 10 Jahre unterwegs.
Ja. Genau, im letzten Jahr haben wir darüber gesprochen, über das Jubiläum. Jetzt also der 11. Jahrgang, Katrin. Ich habe es ja schon so etwas angedeutet. Ist klar, es ist Freiluftkino, aber es ist eben auch ein ganz besonderes Prinzip. Vielleicht kannst du das noch mal beschreiben, inwieweit die ganze Uckermark da erfasst wird und wie das funktioniert.
Ja, wir nennen uns ja nicht umsonst mobiles Kino. Mobiles Kino Uckermark. Und das Tolle ist, wir sind also mit unserer Anlage, der Projektor ist in einem festen Hänger verbaut und wir haben auch noch 200 Stühle, die wir auch noch in einem Anhänger haben. Damit sind wir unterwegs und können überall unser Kino aufschlagen.
Also das ist wirklich ein schönes altes Prinzip, wenn man auch so will. Ne? Das wurde ja früher öfter gemacht, ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und wenn ihr jetzt an die Orte geht, dann sind die Orte ja, wie gesagt, auch Teil dieser Aufführung. Also jede Aufführung ist irgendwie anders. Jeder Ort ist ja auch anders.
Ja, wir sagen ja auch, wir sind mit im Weltkino in der Uckermark unterwegs. Man soll mit uns durch die Region reisen mit dem Weltkino und es ist wirklich toll. Man kann halt mit den Kinovorstellungen auch wirklich neue Orte entdecken. Das sagen selbst die Einheimischen. Sie kommen dann an Plätze, die sie noch gar nicht kennen. Also letzte Woche, da waren wir im Hof Seelenfroh, ein ganz kleines Nest in der Nähe von Lüchen und da bin ich auch schon 50 Jahre dran vorbeigefahren und nie gesehen. Und jetzt waren wir da und es ist super schön.
Was macht ihr denn vor Ort mit den Leuten? Also neben den Filmen, kommen wir noch drauf, was passiert dann ganz konkret so auf den Höfen oder auf den Plätzen, wo die Filme gezeigt werden?
Ja, es ist erstmal super idyllisch, weil wir natürlich im Sommer dann auf die Landgüter gehen, zu touristischen Highlights gehen. Wir sind an alten Burgruinen, Schlossruinen oder am Kloster in Beutzenburg, also an vielen sehr idyllischen Plätzen. Und die Gastgeber sind ja unsere Partner. Wir führen ja die Veranstaltung mit den Leuten vor Ort durch. Alleine würden wir das ja gar nicht, logistisch gar nicht schaffen. Die Orte sind praktisch die örtlichen Veranstalter und die können sozusagen ihren Ort nochmal zusätzlich in Szene setzen, indem sie tolles Essen anbieten und auch nochmal ein bestimmtes Rahmenprogramm machen, Musik oder Führungen. Letzte Woche im Hof Seelenfroh, da hat der Besitzer sich dann seinen Trecker vor einen Wagen gespannt und hat die Leute da rumgefahren. War auch sehr schön. Auf Hof Seelenfroh hatten wir How to Make a Killing. Eigentlich ja ein Winterfilm, das spielt ja kurz vor Weihnachten, aber die Geschichte kam super an, die Leute waren echt happy.
Also nun sind ja so Sommerfilmtage, um das mal so zu nennen, auch die Open-Air-Vorführung, überall ja gute Gelegenheiten für Leute, so Filme nachzuholen, die sie vielleicht verpasst haben oder die sie jetzt vielleicht auch nochmal sehen wollen. Ist es auch bei euch so? Also gibt es da auch klassisches Angebot für Leute, die sagen, den Film muss ich jetzt unbedingt noch sehen, den habe ich verpasst?
Ja, also wir haben auf jeden Fall, hatten wir ja gestern Abend, diese entsetzliche Lücke im Programm. Das war ja auch bei uns Indoor eines der Highlights jetzt so in den letzten Monaten. Und der Film ist einfach super nachgefragt. Die Leute sind wirklich ganz verzaubert von dem Film, wollen ihn immer wieder sehen und wir haben den jetzt im Sommer auch zweimal im Programm. Mhm. Ne? Und in der nächsten Woche zeigen wir auch Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße im Schafstall in Herzfelde. Oder wir haben nochmal Extrawurst im Programm von Happe Kerkeling oder Amrung.
Zum Held vom Bahnhof Friedrichstraße wird dann auch Achim von Boris dabei sein, also der den Film vollendet hat nach dem Tod von Wolfgang Becker, der übrigens gerade posthum bekommen hat, den Ernst-Lubitsch-Preis. Eine schöne Ehrung, finde ich, für Wolfgang Becker. Also da auch die Möglichkeit, mit dem Mann zu reden, der diesen Film dann zu Ende geschnitten hat.
Ja, das finden wir auch total super. Es gibt ja viele Filmleute, die hier in der Uckermark leben. Und Achim von Boris ist auch, ich will jetzt nicht genau sagen, wo der wohnt, aber in der Nähe von Herzfelde. Mhm. Und das finden wir natürlich super, dass er dann vorbeikommt und seinen Film nochmal hier bei uns vorstellt.
Das dann also am 3. Juli, Katrin. Volker Köpp wird auch kommen, also auch ein Mann, der Filmgeschichte geschrieben hat. Und zwar kommt er zum Gut Temmen und wird dann den Film Landstück zeigen. Also was erwartet ihr da dann? Am 22. August ist noch ein bisschen hin. Da gibt es auch die Möglichkeit, mit ihm dann zu reden.
Ja, also Volker ist ja hier in der Region wirklich sehr verwurzelt, lebt schon lange hier und hat ja mehrere Filme über die Uckermark gemacht und auch Landstück Landstück handelt ja in größten Teilen auch von der Uckermark. Und zwar, es geht um die Besitzverhältnisse und die Veränderungen, die sich in der Landwirtschaft in den letzten Jahrzehnten eben auch hier vollzogen haben. Ne?
Da nochmal ganz praktisch, Katrin, weil es heißt ja, ob bei euch diese gemeinsamen schönen Sommerabende haben natürlich Anfangszeiten, aber die sind sozusagen Richtzeiten. Wie muss man sich das vorstellen? Also wann komme ich dann am besten hin? Ich kann auch hinfahren in die Uckermark, zum Beispiel aus Berlin, ist ja jetzt wirklich nicht weit.
Ja, also wir können, wir spielen dann bei Sonnenuntergang und das hat durch die langjährige Erfahrung haben wir das relativ gut jetzt von den Zeiten auch schon im Griff und getimt. Aber natürlich müssen wir warten, bis es wirklich einigermaßen dunkel ist. Das hängt natürlich auch davon ab, ist es bewölkt oder ist es noch sehr hell, so wie jetzt. Ne? Jetzt können wir ja in einem, sozusagen in der Mittsommerzeit, da spielen wir natürlich erst um 22 Uhr. Mhm. Weil es so spät ist, machen wir natürlich sozusagen das Socializing zum Film. Das passiert natürlich dann vor dem Film. Ne? Also wir machen mindestens anderthalb Stunden davor Einlass und dann ist die Gelegenheit, nochmal zusammenzukommen, was zu essen, zu trinken und sich den Ort halt anzuschauen, ja, die Rahmenprogramme zu sehen. Ne?
Da gibt es unterschiedliche, ja, Angebote, also Live-Musik, Führungen, Ausstellungen, dann eben über das Kulinarische haben wir ja schon so etwas gesprochen, da gibt es von der Schmalzstulle bis zum Flammkuchen die unterschiedlichsten Angebote. Auf jeden Fall ist es so schön, finde ich, dass die Orte selbst, die Gemeinden selbst da eben mitmachen und das Ganze mitgestalten, aber natürlich stehen im Mittelpunkt die Filme. Im letzten Jahr waren es etwa 2000 Leute, ne, die insgesamt gekommen sind. Da wünsche ich euch, dass es mindestens wieder genauso viele sind. Bedanke mich ganz herzlich bei Katrin Bohm-Berg und wünsche dir und dem Multikulturellen Zentrum viel Spaß bei den Reisen übers Land. Dankeschön.
Ja, ich danke dir. Ich wollte noch sagen, aufgrund der Erfahrung mit dem vielen Regen im letzten Jahr haben wir jetzt fast überall Regenvarianten, also sämtliche Kirchen, Scheunen und Schleppdächer der Region wurden aktiviert, um das zu realisieren. Aber so wie es jetzt aussieht, ist es natürlich bombiges Open-Air-Wetter. Es sind nachts auch über 20 Grad. Da macht es natürlich besonders viel Spaß.
Absolut richtig. Danke, Katrin. Ja. Mach's gut. Tschüss.
Ja, danke.
Radio 1. Nur für Erwachsene.